Wir haben das, was man eigentlich nicht empfiehlt, eine 50-50-Beziehung. Und natürlich gibt es manchmal die Frage, wer macht mehr oder weniger. Und das mehr und weniger ist ja ein Witz, das haben wir sofort herausgefunden. Also das kann man ja nicht nur mit Zeit betiteln. Und vor allem über 24 Jahre gesehen, irgendwo gleicht sich das aus. Und das geht ja nicht nur um Zeit, sondern um Fähigkeiten.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast.
Wie bringt man etwas auf den Punkt? Mein heutiger Gast, Roman Tschäppeler, ist Experte in dem. Er und sein Co-Autor, Michael Krogeros, schreiben jede Woche für das Magazin eine Kolumne, die heisst «Krogeros und Tschäppeler», sehr bezeichnend, wo sie ein Problem oder eine Regel oder eine Lebensweisheit erklären. Mit ein paar Sätzen, wo man sich drin wiederfindet, und mit einer kleinen Illustration. Die beiden haben schon diverse Bücher zusammen veröffentlicht, die immer auf der Bestsellerliste sind gelandet. Und ihr letztes heisst «Faustregeln». Und darum wollte ich den Roman Tschäppeler auch zu mir einladen. Mir hat es nämlich Wunder genommen, ob der Kreativproduzent, Bestsellerautor und Vater von einem 9-jährigen Sohn auch in seinem eigenen Leben Faustregeln hat, die er befolgt, und ob die ihm zum Erfolg verhelfen. Ich bin gespannt, was ihr aus diesem Podcast mitnehmt. Viel Spass beim Zuhören. Roman, merci vielmals, bist du da. So schön hat es geklappt.
Ja, merci für die Einladung.
Ich habe gemerkt, ich bin bei dir durchs Platzes Law durchgekommen. Sonst wärst du nämlich heute gar nicht hier.
Okay, erzähl, warum.
Nein, du erzähl. Was ist Platzes Law?
Das ist eigentlich eine gute, wie soll ich sagen, ein guter Kontrollmechanismus, ob man bei Anfragen zusagen oder absagen soll. Und zwar ist es zurückgeführt auf einen Journalist, David Plotz. Also wir schieben ihm das unter als Autoren, ich und mein Co-Autor, der Michael Krogeros. Er weiss noch nichts davon, dass wir von ihm ein Law haben kreiert. Und zwar geht es darum, dass man eine Anfrage bekommt. Typischerweise kommst du Schule geben, du bist eine Expertin in dem und dem, wir möchten gerne einen Unterricht von dir haben. Du hast das noch nie gemacht. Du fühlst dich ein bisschen geschmeichelt. Bist aber auch ein bisschen skeptisch, denkst, oh, was jetzt so vor Gen Z irgendwie Unrecht gegeben, ist mega mühsam. Die Bezahlung ist okay. Und dann denkst du, ja, ist ja erst in 8 Monaten. Ja, ist gut, ich sage zu. Und dann hast du genau einen Fehler gemacht, nach Plotz. Du hättest nämlich so absagen, weil eigentlich hat sich's in dir nicht gut angefühlt. Und die Kontrollfrage, die er vorschlägt, ist, dass du die Frage ist, würdest du das Gleiche auch morgen oder nächste Woche machen? Also würdest du den ganzen Tagesablauf oder den Wochenablauf ändern, für jetzt genau dieser Anfrage gerecht zu werden? Und wenn du dann immer noch Ja sagen kannst, dann kannst du wahrscheinlich auch für die normale Anfrage in 8 Monaten zusagen. Also das heisst, jetzt musst du mir noch schnell sagen, warum bist du auf Platzes Loch für diesen Podcast hier?
Hey, mir hat es echt Wunder genommen, du hast ja mir zugesagt, du hast gesagt, du kommst. Und es hat mir jetzt echt Wunder genommen, ob du immer noch mit einem guten Gefühl bist gekommen. Oder ob das dann bei dir eben ein genug gutes Gefühl hat ausgelöst, dass du hast können Ja sagen.
Genau. Also bei mir ist genau die Kontrollfrage so gewesen, ich muss jetzt zugeben, dann hättest du gesagt, oder kannst du am Morgen kommen, dann wäre es einfach nicht gegangen. Aber das Gefühl hat für mich von Anfang an gestimmt. Es hat mich interessiert, daher zu kommen und über das Buch reden und mit dir mal ein Gespräch zu führen.
Ja, eben, du hast gesagt, wir reden über das Buch. Das Buch heisst «Faustregeln. Kurze Erklärungen für komplizierte Situationen». Ich finde, das ist etwas, was man immer brauchen kann. Und eben Faustregeln mit wenig viel entscheiden. Gerade für mich auch als, in meiner Rolle als Mutter ist es natürlich etwas, was man extrem viel gut brauchen kann. Und ich werde mit dir heute über das Buch reden und dann auch gerne im Fall so 1, 2 andere so von diesen Regeln noch ein bisschen genauer anschauen. Aber ich würde eigentlich zuerst auch noch gerne über dich reden. Wäre ich da eigentlich so ein bisschen vor mir habe und habe auch ein bisschen recherchiert. Und auf deinem LinkedIn-Profil steht Autor und Zeitgenosse. Und Autor, ja, das kann ich mir sehr gut viel darunter vorstellen. Und du hast schon zig Bücher geschrieben, also wirklich, wo international sind rausgekommen und wo auch in 25 Sprachen sind übersetzt worden zum Teil. Also wirklich das Rechtsportfolio, das du hast. Aber was ist ein Zeitgenosse?
Ja, es ist eine Umschreibung von dem, was mich bewegt und interessiert. Ich hätte hier herschreiben können, popkulturell interessiert.
Okay.
So, ich finde, für mich hat es ein bisschen mit dem etwas zu tun. Das heisst, wir interessieren Projekte oder Medien oder Produkte, die irgendwo so im Zeitgenössischen verankert sind, aber so, dass sie noch nicht irgendwie zu avantgardistisch eben sind, aber auch nicht irgendwie, ja, sag ich mal, 4 years ago, wie man so schön sagt. Ich finde das irgendwie eine gute Zeitspanne für oder wo ich kann sagen, das ist das, was mich interessiert. Und gleichzeitig kann ich auch sagen, das ist das, was mich interessiert, wenn ich als Produzent etwas mache. Also wenn ich bei einem Film dabei bin oder bei einem Buch dabei bin oder bei einem Sportprojekt dabei bin, dass ich irgendwie ein bisschen das schaue, was ist das, was neu ist und irgendwie ein bisschen gegen vorne schaut. Und wo sind aber auch noch Anknüpfungspunkte, damit es irgendwo noch so ein kleines populäres Projekt bleibt. Das ist das, was mich interessiert.
Aber dann musst du eigentlich auch immer mega schnell reagieren können, oder? Also damit du eigentlich noch so im Zeitgeist drin bist.
Ja, also ich habe nicht, ich schreibe das her, ich habe nicht gesagt, dass es mir gelingt. Das ist ja dann auch immer auch eine Frage von den RezipientInnen, ob das so ankommt. Das ist einfach so ein Leitfaden, den ich für mich gelegt habe bei meinen Projekten und bei meinen Sachen, die ich produziere.
Dein Atelier heisst «Gut so». Sagt man so, gell? Wie «Gut so»?
Ja, das ist im Nachhinein gekommen. Also, es ist G-U-Z-O. Und ganz einfach, also, die Geschichte ist einfach, ich bin nach dem Studium, habe ich mich 2-3 Mal beworben, niemand hat mich wollen, und dann ist irgendein Projekt gekommen, und ich gefunden, also, komm, wir machen sofort Dinge selbstständig und eine Firma. Und dann ist es ganz einfach gewesen. Es darf nicht Englisch sein, es muss kurz sein, und dazu war schon das Ding gewesen, die URL muss frei sein. Und dann ist irgendwie auf einem Flipchart das Wort G-U-Z-O drauf gewesen. Und danach hinein hat dann, mein Freund und auch Geschäftspartner und Co-Autor von den vielen Büchern, die ich geschrieben habe, Michael Kogeros drauf, und das heisst ja eigentlich «Gut so».
Ja.
Aber das war nicht die Absicht gewesen. Jetzt braucht man es manchmal als Wortspiel. Ich liefere das.
Also für mich ist das sofort, ich habe sofort so im Ohr gehabt.
Okay.
Was ich dann noch lustig gefunden habe, du hast dann geschrieben, das hat, das Ziel von diesem Atelier sein, ein gemeinsames Gesicht zu geben, all diesen Projekten, die du machst, aber das missreit, steht dort. Warum?
Ja, das ist nicht nur meine eigene Auffassung, sondern es ist mir auch viel gesagt worden, manchmal als Kompliment, manchmal auch so ein bisschen als Kritik. Hey, du bist so Hans Dampf in allen Gassen. Du kannst viel, aber nicht wirklich so gut. So. Wow, spannend, wie vielseitig du bist. Also es hat ja wie zwei Seiten von der Medaille, ich sage jetzt K, in der Vergangenheit, weil ich habe mich schon in den letzten paar Jahren so ein bisschen wie fokussiert auf die Arbeit mit diesen Kolumnen, mit diesen Büchern, mit diesen Zeichnungen und mit diesen Vorträgen, die ich mache, zusammen mit Michael Frugeros. Und ja, dass ich dann auch noch einen Film produziere oder bei einem Kochprojekt dabei bin oder irgendwie ein Sportprojekt in einem Tennisplatz gründen, in einem alten Fußballstadion. Alles gut und recht, aber ich glaube, ja, auch ein bisschen ruhiger geworden. Also, das ist vielleicht noch ein Überbleibsel, der Satz unten auf meiner Website, wo steht, was bislang missreit, so ein bisschen, dass es so ja, aus einem Guss kommt. Vielleicht kann ich es gar nicht nötig oder finde es jetzt gar nicht so wichtig, aber im Moment könnte ich eigentlich schon vor allem herrschreibende Autor und Zeichner oder eben Zeitgenoss, wie ich vorhin noch habe. Wie du vorhin noch hast entdeckt auf meinem LinkedIn-Profil.
Ich habe mich recht intensiv mit dir beschäftigt in der Vorbereitung auf das. Und ich habe schon eigentlich etwas gefunden, wo ich so gedacht habe, wenn ich jetzt dich so in einem Satz beschreiben müsste, dann hätte ich dich so jetzt als Experte für Entscheidungen. Das hätte dir, das wäre so das Label, das ich dir hergeklebt habe. Bin ich mit dem richtig?
Ja, also interessiert an diesem Thema auf jeden Fall. Die Expertise ist ja wie bei allen Sachen und alle, die irgendwo Experten in etwas sind, merken ja, je mehr dass man darüber weiss, desto mehr Fragen hat man und vielleicht hat man dann auch ein bisschen das Gefühl, je weniger weiss man darüber, das ist bei mir bei Entscheidungen tatsächlich auch ein so, ist sicher so der psychologische Aspekt vom Entscheiden oder auch der, das Decision-Making als Gruppe, wo ich mich so ein bisschen reingegeben und Erfahrungen gesammelt und mich auch ein bisschen eingelesen und ein bisschen geforscht habe. Dort bin ich sicher daheim, aber wenn du mich jetzt würdest fragen, was funktioniert genau im Hirn, in welcher Hirnregion, also quasi der hirnforschende Anteil vom Entscheidungsfindung, dort würde ich mich überhaupt nicht als Experte bezeichnen. Aber das Thema ist ein bisschen zufällig passiert. Das ist das erste Buch, das wir 2008 geschrieben haben, wo auf Deutsch hat es nicht Entscheidungsbuch geheißen, aber der englische Titel war The Decision Book, wo ich sich in die Welt auch hat reingespielt. Das war gar nicht so bewusst gewesen. Es ist also eher um Tools und Methoden gegangen, wie wir können unsere beruflichen und privaten Entscheidungen vielleicht ein bisschen mit mehr Sicherheit fällen. Und durch das, weil es eine grosse Aufmerksamkeit hat bekommen, das Buch, haben wir uns auch ein bisschen verpflichtet gefühlt, den Weg weiterzugehen. Und immer noch zu schauen, was ist das so State of the Art in der Psychologie, aber auch Teamdynamiken, wenn man gemeinsam entscheidet und das ein bisschen weiterverfolgt. Ja, ich glaube, die Bezeichnung ist sicher nicht falsch, Entscheidungsexpert. Was aber, wie so oft ist, nicht dazu führt, dass man selber nur die besten Entscheidungen trifft, logischerweise, wie es so oft ist. Aber mich interessiert das Feld sehr, ja.
Das wäre jetzt eben meine nächste Frage. Ob du schon mal eine Entscheidung gefällt hast, wo du wirklich, musst sagen, die habe ich jetzt bereut?
Ganz bestimmt. Jetzt geht da vorne auf den Lippen hockt jetzt keine. Aber es sind ganz viele Entscheidungen, die natürlich irgendwie falsch waren, wenn man sie betrachtet. Oder hätte man anders sollen. Ob dann das Bereuen drin kommt, also so ein stärkeres und intensiveres Gefühl, da hat sicher jemand vielleicht mal Aussagen, die aus dem Affekt passieren, wo man jemanden verletzt, wo man gar nicht so gemerkt hat, dass man jemanden verletzt hat. Und das ist ja so eine Sache mit dem Verletzen, das passiert schnell, aber dann zu entschuldigen oder zu merken dafür geht viel länger. Also da könnte man vielleicht schon sagen, da gibt es einige Sachen, die ich bereut habe. Sonst das andere ist es ein bisschen zu einem für zum anderen. Und also das Gefühl haben, wir können so den super Masterplan haben und jede Entscheidung in die richtige Richtung lenken. Also, ich glaube, da wissen wir alle zusammen, auch wenn man nicht Experte oder Expertin ist, dass das nicht funktioniert.
Und jetzt ganz schnell ein bisschen Werbung in eigener Sache. Kennt ihr eigentlich schon unsere Tell-Me-Karte? Nicht? Dann möchte ich euch ganz schnell ein bisschen darüber erzählen. Unsere Tell-Me-Karte haben wir selber entwickelt und sie sollen zum Dialog zwischen den Generationen anregen. Es ist also ein Spiel, wo man mit den eigenen Eltern, mit den Grosseltern oder auch mit den eigenen Kindern spielen kann. Es ist ganz einfach. Es hat 150 verschiedene Karten zu 3 verschiedenen Lebensabschnitten. Einerseits ist es die Kindheit und die Schulzeit, das mittlere Alter und der dritte Lebensabschnitt. Je nachdem, mit wem man spielt, muss man natürlich andere Karten ziehen. Und in einer Spielsession, würde ich mal sagen, macht man vielleicht so zwischen 5 bis 15 Karten. Das macht es mega schön und spannend, weil man kann natürlich mit verschiedenen Leuten die gleichen Karten wieder vornehmen. Man kann sie immer wieder mischen oder man kann das Spiel einfach dann anfangen und aufhören, wenn man Lust hat und muss nicht eine spezielle Zeit zur Verfügung haben. Was für Fragen das sind, kann ich euch jetzt auch noch sagen. Also zum Teil sind sie ganz banal und einfach, aber vielleicht gleich so Fragen, wo man nicht unbedingt daran denkt oder wo man vielleicht auch in diesem Moment gar nicht würde fragen. Zum Beispiel, wie haben deine besten Freunde zur Schulzeit geheissen? Oder, hey, Grosspapi, hast du mal so richtig Streit gehabt mit einem Lehrer, wo du in die Schule bist gegangen? Es ergeben sich dann auch schöne Gespräche. Manchmal kommen ganz andere Facetten von den eigenen Eltern vor. Und in nicht wenigen Fällen geht dann das Gespräch sogar noch weit über die ursprüngliche Frage raus. Wir finden, es ist ein tolles Geschenk und gehört eigentlich in jede Familie. Und darum haben wir es selber entwickelt, in unserem eigenen Design. Und ich darf, glaube ich, für das ganze Team reden. Wir sind auch recht stolz drauf. Wenn ihr das Produkt kauft bei uns im Concept Store, dann kauft ihr nicht nur ein tolles Geschenk für eure Familie, sondern ihr unterstützt auch ganz direkt, mal ehrlich. Merci vielmals. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Also eine Entscheidung, die sehr tiefgreifend war, jetzt auch für deine Autorenkarriere, ist eben, das nicht allein zu machen, sondern immer mit Michael Krogerus zusammen, oder? Darf ich das so sagen?
Ja.
Eigentlich fast immer. Kannst du mir mal erzählen, wie habt ihr euch kennengelernt? Wie sieht eure Beziehung aus? Und wie arbeitet ihr zusammen? 3 sehr grosse Fragen, wir machen sie in 3 Teile.
Okay. Also kennengelernt haben wir uns im Studium vor 24 Jahren in Dänemark. Wir haben beide bei den Chaos-Piloten, heisst es auf Dänisch, also Chaos-Pilotus-Ausbildung lernen kennen. Das ist so eine Hochschule. Die auch sagen, es sei so eine Art wie ein Kreativ-MBA. Andere Munkel, es ist eher so eine Verlängerung von der Steinerschule für Erwachsene. Also sehr, also man muss wissen, dass Skandinavien ein relativ progressives Bildungssystem hat und KAS-Pilot ist so eine Antwort in den 90er Jahren auf die Frage. Jetzt wird alles so spezialisiert und fragmentiert in der Unternehmenswelt, aber auch in der Organisationswelt, also auch zivilgesellschaftlich. Und wenn alle so Expertisen annehmen, wer ist denn der Pilot oder die Pilotin, die die Gruppen dann noch zusammen haben kann? Dann brauchen wir doch ausgebildete Generalisten in dem. Und das ist eigentlich das, wo das Versprechen war von der Schule. Das Versprechen ist dann nur teilweise eingehalten worden, wie das so oft ist in Ausbildung, aber dafür lernt man ganz viel anders. Und wir haben uns dort lernen kennen. Und für mich ist es gäbig, der Michael ist zwar ein Finn, aber er ist in Deutschland aufgewachsen, grossen Teil, konnte Deutsch reden und ich musste noch Dänisch lernen. Es war aufwendig, ich war auch froh, im Feierabend wenigstens jemanden zu haben dort, bei meinen Kommilitoninnen, die Deutsch können reden und dann musste er eigentlich fast mein Freund müssen werden. Okay. Und seither haben wir ganz viel Zeug zusammen gemacht. Das hat dann er nach dem Studium mit der Schweiz gebracht. Wir haben immer zusammen Projekte gemacht. Und bis wir dann 2008 eben unser erstes Buch geschrieben haben. So, das ist so der Kurzabriss, wie wir da zusammenkommen. Und wie es dann auch so oft ist, das war sehr, sehr erfolgreich gewesen. Völlig zufällig, ungeplant. Es ist sicher nicht schlecht, das Buch, aber es ist sicher nicht das, was wir am meisten Effort haben reingelegt. Da sieht man, was der Zufall kann machen kann. Es hat irgendwie gepasst. Und wie es dann so ist, wenn man Erfolg zusammen hat, der ist so einfacher zusammen zu bleiben, der ist einfacher weitere Sachen zu machen. Ich glaube, das war ein grosser Faktor bei uns. Wenn jetzt das nicht erfolgreich wäre gesehen, dann hätten wir sicher immer noch Sachen gemacht, weil das sind wir vorher auch schon 10 Jahre. Also, das ist so der erste Teil. Längt das für den ersten Teil von deinen Fragen? Oder wo willst du da noch einhängen?
Nein, das längt für den ersten Teil. Mit der zweiten Teil interessiert mich auch mega fest. Also eben 24 Jahre ist eine sehr lange Zeit. Also vor allem vor allem wenn man beruflich miteinander zu tun hat. Mhm. Oder? Also da gibt es ja auch Spannungen und Reibungen. Und, wie funktioniert das bei euch? Habt ihr auch Regeln für die Zusammenarbeit?
Ja. Also, wir haben es jetzt nicht als Regeln aufgestellt, aber das, was wir, glaube ich, nicht schlecht können, was ja in vielen Beziehungen oder wenn nicht in allen nötig ist das Spiel von Nähe und Distanz. Ich glaube, das haben wir recht gut entwickelt. Ich weiß nicht, ob gesund, aber gut. Also wir sind so viel zusammen mit unserem Projekt, dass wir nicht ohne das Bedürfnis haben, zusammen im Pub go Champions League zusammen schauen. Wir haben zwar beide zusammen gerne Sport, aber wir können das so separat voneinander machen. Wir wissen immer dann, wenn wir intensive Phasen zusammen hatten, dass wir lange wieder sein lassen. Uns ist sehr wichtig, es ist eine ungeschriebene Regel, dass wir beide sehr wichtig finden, dass beide andere Projekte noch haben, dass wir nicht nur das machen. Manchmal ist es fast ein Aufwand, weil wir haben sehr viel zu tun zusammen. Und dass wir aber dann irgendwie das noch behalten, sagen, hey, beide müssen auch noch eigene Projekte haben, das ist sicher wichtig. Und dann haben wir so Guidelines, die wir brauchen. Also wir haben immer gesagt, wir reden einmal über Geld und dann nie mehr. Das haben wir gemacht. Wir haben das, was man eigentlich nicht empfiehlt, eine 50-50-Beziehung. Und natürlich gibt es manchmal die Frage, wer macht mehr oder weniger? Und das mehr und weniger ist ja ein Witz. Das haben wir sofort herausgefunden. Also das kann man ja nicht nur mit Zeit betiteln. Und vor allem über 24 Jahre gesehen, irgendwo gleicht sich das aus. Und das geht ja nicht nur um Zeit, sondern um Fähigkeiten. Ich glaube, das ist wichtig für uns, dass wir, wenn wir mal ein Problem zusammen haben, und das haben wir tatsächlich, dann reden wir nicht unbedingt, hey, können wir dort etwas ändern, sondern dass wir ändern darüber reden, ist so, hey, kannst du das da hier bitte für mich übernehmen, weil ich mache gerade ein bisschen viel. Oder das da hier kannst du besser, das ist dein Ding. Oder ich mache nicht so gerne, würdest du bitte. Das ist so ein bisschen, wo mir spontan in den Sinn kommt, wie wir gut zusammen funktionieren.
Irgendwo habe ich noch gelesen, der hat den Radical, was war es? Nicht Radical Candor. Truth, Radical Candor, genau.
Ja.
Dass ihr wirklich komplett ehrlich seid oder direkt raus miteinander.
Ja, das ist schon eher das Wunschdenken. Wir haben das natürlich, als wir uns das im Zusammenhang mit unseren Kolumnen angelesen haben, haben wir das natürlich ausprobiert. Das ist eine kleine Regel, die wir haben. Wir versuchen eigentlich über das zu schreiben, was uns etwas angeht, was wir interessant finden. Oder wo wir zumindest jemanden haben, der uns interessiert, der sagt, hey, könnt ihr das mal untersuchen, weil das wäre wichtig für mich. So. Und das Konzept von Radical Candor, also dass man ehrlich, ganz, ganz vereinfacht gesagt, eben sofort raus damit, wenn einem etwas nicht passt. Also es gehört noch ein bisschen mehr dazu, aber da gibt es natürlich gewisse Regeln, wie man das machen soll. Das machen wir, aber wir machen es tatsächlich auch in Format, wo wir sagen, jetzt machen wir es.
Okay.
Das heisst, jetzt haben wir wieder unser Jahresgespräch auf dem Saunaboot, auf dem Bielersee machen wir das selber, genau. Dort gibt es einen Teil von diesem Gespräch, wo wir sagen, jetzt ist Radical Candor. Und das natürlich, ja, das ist so wie, jetzt sind wir zusammen ehrlich und sagen alles. Und wie, dann ist sie auch ein bisschen vorbereitet und dann tut man ja auch die Sprache wählen, die entsprechend ist. Aber einfach so, wie es schon angewendet würde werden, einfach sofort auf den Tisch, nein, ich glaube, das wäre nicht immer richtig und nicht immer gut.
Hey, das finde ich mega spannend. Ich bin ja froh, dass du so ehrlich bist, dass es eben nicht unbedingt nur funktioniert. Aber ich stelle mir so vor, also, ja, also ich glaube, wenn man immer alles auf den Tisch legt, oder manchmal hat es ja auch mit dem selber verschmäht als mit dem Gegenüber. Mm. Und das dann manchmal zu sortieren zuerst, ist ja vielleicht auch noch wichtig, oder?
Mm. Ich finde ja, also, ja. Ich bin der, der so ein bisschen ausufernd redet manchmal bei uns. Das hat mich gar nicht so gern. Und manchmal muss er auch gar nicht sagen, dass ich auch spüre, dass es nervig ist.
Ja.
Und er hat immer zu allem eine Meinung, was mich total nervt. Und ich glaube, er spürt auch klein, wenn er vielleicht schnell ein bisschen auf die Bremse schalten muss. Ich glaube, das sind auch die Vorteile von einer langjährigen Beziehung, wo so viel Grundvertrauen hat. Also die Beziehung ist nicht in Gefahr. Oder?
Ja.
Also, die ist. Und ich glaube, dort ist das ein Riesenvorteil, die lange Bekanntschaft. Und auch super lustig, weil man hat so viele Episoden im Leben, wo man darauf zurückgreifen kann und davon erzählen, das machen wir übrigens auch sehr gerne. Und haben regelmässig Lachanfälle. In dem Atelier, wo wir in Biel sind, das ist so ein Gemeinschaftsatelier mit einem abgetrennten Raum. Dort sind wir auch proben für unsere Vorträge. Wenn wir rauskommen, schauen wir uns selber die an und sagen, du, was habt ihr dort immer gemacht? Der hat ja nur gegoogelt und gelacht und geschrauen. Und ja, also, das ist, glaube ich, so ein wichtiger Faktor für unsere Zusammenarbeit, der Humor. Also, einfach, wir haben auch irgendwo ein bisschen einen ähnlichen Humor. Ich glaube, das hilft, oder? Ähnlichkeit hilft für das Verständnis. Und ich glaube, das, was bei uns auch noch dazu kommt und recht kittet, ich weiß nicht, ob du das auch so ein bisschen kennst, wenn es manchmal vielleicht von der Sympathie oder von der Ähnlichkeit nicht alles 100% abdeckt ist, dann ist es dann Kompetenz. Also du kannst etwas, was ich nicht kann, ich habe etwas, was du nicht kannst, das bringt uns zusammen, das nützt beiden, das ist super und das haben wir natürlich auch. Also ja. Wir haben schon Arbeitsteilungen bei uns. Ja.
Aber das sind schon auch recht verschieden, nicht? Also ich habe das jetzt einfach abgeleitet aus einem Auftritt von euch, einem TEDx-Talk. Und da ist es darum gegangen, eben, wie man Entscheidungen fällt. Und er hat jetzt das Beispiel gebracht, von wie lange das man braucht, um sich für eine Netflix-Show zu entscheiden. Also wenn man hersitzt und denkt, ah cool, Netflix und Chill, und jetzt scrolle ich da durch das Menü und wie lange brauche ich, um mich zu entscheiden. Und willst du schnell erklären, was
ja,
du da
machst? Also ich mache schnell den Test mit dir.
Also mach den Test mit mir.
Also jetzt ist es bei dir natürlich ein bisschen blöd und du weißt vielleicht auch das Resultat davon, aber du kannst ja wirklich jetzt ehrlich sein, das wäre jetzt ein Radical Candor-Moment. Mhm. Also du hast endlich mal die Kids irgendwie umgebracht und dein Partner ist irgendwo und es ist alles und das Wetter stimmt, bestellst eine Pizza, vielleicht machst du noch, weiss nicht, ein Glas Wein parat, sagst, jetzt schaue ich einen Film, du hast, weiss nicht, Netflix auf und jetzt kommt die Testfrage, wie schwer fällt es dir, dich für einen Film zu entscheiden? Und jetzt kannst du auf einer Skala von 1 bis 10 antworten. 1 bedeutet, du klickst auf den ersten Film, der dort eingeblendet wird, auf den grossen Banner. Also, wo basierend auf deinem vorherigen deinen Sehgewohnheiten etwas vorschlägt, klickst du auf den und schaust den.
Also, ich bin nicht in die Serie am Bingen.
Nein, du sagst einen Film. Explizit einen Film. Ja. Du willst einfach einen Film. Du weißt, du kommst ohne Plan. Jetzt wird das, weißt du was? Schon nur durch die Frage, die du hier jetzt stellst, kann ich dir sagen, was du für eine Nummer bist.
Ja, ich bin irgendwo zwischen 9 und 10.
Ja, genau. Und 10 bedeutet noch, um Mitternacht bist du im Shortlist erstellen, von welchem Film der eventuelle Mais könnte in Frage kommen und so. Also du hast die Antwort gegeben, du bist zwischen 9 und 10.
Genau.
Ja, und du bist eine Maximiererin, oder? Also das ist von dieser Maximization Scale von Barry Schwartz, was ein kleiner Goldstandard ist beim Entscheidungsverhalten, ist ja auch ein bisschen eine Faustregel, oder? Also, die über 5 sind, das ist jetzt nicht ein valider Test, aber so als erste Indikation, dass sie Perfektionistinnen oder eben maximierende Personen. Und da gibt's ja, da gibt es gute Nachricht für das und da eine schlechte Nachricht. Und die gute Nachricht ist, du triffst die besseren Entscheidungen wahrscheinlich als viele von deinen Kolleginnen, die unter 5 scoren bei diesem Test. Also, die pragmatische Haltung haben. Weil du bist gründlich. Aber die negative Seite von dem ist natürlich, die Gefahr ist, dass du dich nicht entscheidest. Weil du hast immer so einen leichten, nagenden Zweifel, dass es wahrscheinlich ja noch eine bessere Entscheidung gegeben hätte. Und wenn du auf der anderen Seite bist, also so, das ist nicht der Satisfizer aus dem Kunstwort Satisfaction, das hört man gerade schon, also Zufriedenheit und jetzt weiß ich nicht auf Englisch, suffice oder suffice?
Suffice,
ja, also Genügsamkeit. Also du hast intuitiv begriffen, dass es wahrscheinlich eine unendliche Geschichte würde werden, da irgendwie nach dem Perfektionsstreben, also bist du sehr genügsam mit den Entscheidungen. Und der, ja, die negative Seite von dem ist, vielleicht triffst du manchmal nicht so gute Entscheidungen, weil du einfach sagst, ja, ist egal, ich entscheide einfach das. Ich meine, der Schock haben, wenn es um den Morgenkaffee geht oder um einen Netflix-Film auszuwählen. Wenn es aber vielleicht darum geht, soll ich meine berufliche Karriere anders aufstellen oder auf welche Schule schicke ich mein Kind oder you name it, dann ist vielleicht diese Entscheidungshaltung nicht unbedingt die richtige. Genau. Ja, willst du etwas dazu sagen?
Hey!
Zu deinem Testresultat?
Nein, ich glaube, ich muss wirklich meinem Mann zeigen, weil mein Mann dreht fast durch. Er sagt immer, jetzt musst du noch mal 700 Optionen vornehmen. Und er ist wirklich der, er macht dann einfach, oder? Also, wenn er in Charge ist, dann haben wir dann ein Hotel. Mhm. Und es ist okay. Wir haben dann, auf unserer letzten Reise, sind wir dann haben wir auch mal ein Minions-Zimmer gehabt in den Universal Studios in Tokio. Also, musst du dir vorstellen, du kommst rein und es hat eine riesen Rakete drin gehabt, wo, glaub, 1,5 Leute haben drin Platz gehabt. Wir sind zu 5. hoch. Und jedes Schäftchen konnte auftun. Und wenn du es aufgemacht hast, hat es in den Ton gemacht. Aber die Kleider hast du nie noch versorgen können. Aber hey, wir haben ein Hotel gehabt.
Oh, das ist per Zufall jetzt ein Zimmer gegeben oder hat er genau das gesucht?
Ja, nein, er hat einfach gedacht, das wäre ja cool. Oder er hat gedacht, ja, wenn wir schon extra dorthin gehen, oder, dann gehen wir nicht mehr in ein Hotel, das zum Park gehört, damit wir dann wirklich auch früh rein können und so. Also, es ist alles eigentlich schon durchgedacht gewesen, aber er hat halt nicht noch geprüft, ob es vielleicht noch andere Optionen hat gegeben oder ob jetzt vielleicht das genug gross ist oder einfach das, was er halt noch alles hat gemacht hat. Ja. Und ich wäre ja dann erst wieder im Eis ins Bett und er hat sich dann genervt. Und von dem her, ich glaube eben, wir ergänzen uns dort tipptopp, auch wenn wir immer wieder Streit haben derwegen. Aber ich glaube, ich ihm nie nachher, wenn er nicht mal würde sagen, so und jetzt. Und umgekehrt habe ich dann doch auch schon ein paar Sachen jetzt wie recht gut hergekriegt. Aber wir haben eigentlich über dich reden und über Michael.
Nein, es ist sehr spannend. Es ist vor allem auch super, wenn man in Abwesenheit von Michael reden kann und du von deinem Partner. Das ist super, oder? Dann können wir es genau so erzählen, wie wir es sehen. Ja, also als kurzes Feedback, das wäre jetzt so eine Psychologensituation, das ist es überhaupt nicht. Aber es ist natürlich schon so, dass man sich ändern kann, unglücklich machen mit der perfektionistischen Haltung. Weil also die perfekte Lösung gibt es per se nicht. Es gibt immer noch etwas, was besser ist. Und dort ist sicher auch so ein bisschen Frustration drin, die sein kann. Ist aber sehr, sehr nötig. Also ganz ehrlich, wenn ich eben bei gewissen Entscheidungen jemandem müsst folgen, würde ich wahrscheinlich eher dir folgen als vielleicht dein Mann.
Gut, ich auch.
Sehr gut. Und gleichzeitig ist es eben, wenn es um Hotelzimmer geht, oder ich habe es vorher schon gesagt, eben um das Kaffee am Morgen auszuwählen oder eben um einen Film von Netflix, dann könnte man sich vielleicht auch mal, oder wie sagt man, zu viel an Grad stehen.
Hey, aber ich finde das eben so ein spannendes, wie sagt man das, eine spannende Regel eigentlich, weil es auch so gut Eltern sind, wie so ein bisschen spiegeln. Mhm. Nicht? Also, eben auch der Perfektionismus, der ja eben dort eigentlich mitspielt, man probiert immer alles richtig zu machen und man überlegt sich eben jede Sache 700 Mal, gut, wenn es um Kind geht. Mhm. Ich glaube, da sind wir alle auch eher so auf der Seite, wo es eher richtig Szene geht, oder? Weil da zeigt man ja nicht einfach schnell mal, ah ja, ist gut.
Es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Stadium vom Älteren sein finde ich. Am Anfang war das schon sehr ausgeprägt bei mir, zumindest. Bei meiner Partnerin nie wirklich so. Sie hat das Sender so im Fluss genommen, sage ich mal. Mir ist es näher, jetzt ein bisschen mehr, ein bisschen entspannter geworden. Mhm. Ja, das über das nachgedacht, ich finde es noch spannend, oder? Wir sagen immer, ja, man sollte doch, nehmen Sie, chillen Sie doch mal beim Elternsein. Und ich meine, mal ehrlich, ist auch nicht ganz unverantwortlich, dass man, ja, eigentlich die ganze Zeit sollte beruhigt werden und beruhigt wird mit, hey, nicht so perfektionistisch. Und manchmal frage ich mich, aber ich habe noch gar nie das Bild gehabt, perfektionistisch gesehen. Es wird mir wie gesagt, bist nicht so perfektionistisch. Und dann fange ich an zu überlegen, ja, bin ich es denn? Aber ich bin ja nicht, ich verkörpere nicht eine Mutter aus dem 19. Jahrhundert, aus dem 20. Jahrhundert, wo irgendwie, und alles muss genau, und das 9. Böckchen muss immer genau so, und es muss alles perfekt sein. Das habe ich ehrlich gar nicht gehabt. Es wird mir die ganze Zeit nur gesagt, in dem es so heisst, hey, nimm es nicht so, entspann dich ein bisschen. Und dann fühle ich mich dummerweise fast unentspannt. Nein.
Okay, also quasi, weil du die Selbstoptimierung gar nicht machst, fühlst du dich irgendwie gestresst, ja, weil du denkst, jetzt habe ich irgendwie...
Jetzt hast du mich ein bisschen verwünscht, es ist ja nicht so, dass ich es nicht mache. Aha. Das schon nicht. Aber ich fühle mich manchmal so ein bisschen wie, es wird die ganze Zeit geschrieben, wir Eltern machen uns so viel Druck. Aber manchmal finde ich, ja, stimmt das überhaupt? Oder sagen ist das eigentlich auch die Ratgeber? Ich fühle mich dort auch nicht ganz unverantwortlich. Nicht ganz unverantwortlich. Dass ich auch, ich bin auch Ratgeber in dem Sinn, im weitesten Sinn. Einfach dort habe ich manchmal einen Zielkonflikt. Also, das ist so wie, man beschreibt oder man will den Zustand ändern, den Leute vielleicht gar nicht haben. Und in dem, dass man es so beschreibt, für sie erst überall überlegen, ob es so schlimm überhaupt ist.
Ja, aber ist ich finde es einfach noch wichtiger Input, so zum Hören. Ich glaube, vielleicht ist es halt als Mutter noch irgendwie ein bisschen anders, weil wir halt doch echt im Fall so bombardiert werden mit Erwartungen und so die ganze Zeit eben für Instagram oder so, also du siehst die ganze Zeit, was du noch alles irgendwo kannst machen. Mhm. Und eine befreundete Psychologin, die ich mit ihr geredet habe, hat mir das eigentlich so erklärt. Sie hat so gesagt, wenn du dann die Sachen siehst, oder, dann siehst du immer, irgendwie da ist irgendwie auf der einen Seite, auf dem einen Kanal ist die Expertin für die besten 9-Böckschen, oder? Und dann auf dem anderen Kanal ist irgendwie die Expertin für, wie du am besten kannst den Streit zwischen den Geschwistern managen. Und dann hörst du es aus und denkst, okay, gut, das könnte ich machen, das könnte ich machen, das könnte ich auch noch, das könnte ich auch noch. Und dann denkst du, ja, aber wen?
Mm. Also du hast sicher recht, die gesamtgesellschaftliche Betrachtungsweise, die würde ich sagen, da liegt wirklich das Land so. Ja. Der individuelle Betrachtungsweise ist ja eigentlich, also das Rezept war ja einfach, ist so unabhängig machen von diesen Kanälen, von diesen Vorbildern. Weil irgendwie, wenn wir davon ausgehen, sagt ja, wir wissen schon etwa, was man machen sollte. Wenn du das machst, dann musst du eine Exzellenz oder eine Disziplin entwickeln, etwas, was du das Gefühl hast, was als Mutter oder jetzt in meinem Fall als Vater toll ist. Ich kann zum Beispiel mega gut mit meinem Sohn ins Hallenbad gehen. Ich glaube, ich bin wirklich Profi. Ich habe das 17.000 Mal gemacht jetzt. Und ich habe dort jetzt nicht unbedingt einen Kanal, den ich folge. Also, das ist ein komischer Instagram-Kanal. Vielleicht sollte ich einen machen.
Ja, wie geht man,
wie geht man toll ins Hallenbad? Also, Ich weiss schon, was du meinst. Eben, und jetzt 9 Böckli, wie es so sein soll, und mit der Bildschirmzeit und mit all diesen Themen. Also, auf jeden Fall dort alles auch richtig machen, ist des Teufels. Das ist klar. Das ist, sehr ähnlich auch von diesem Test, ist ja das Pareto-Prinzip, das wir alle kennen, das wir auch im Buch Faustregeln beschreiben, ist ein bisschen ähnlich. Also, mit 20% vom Aufwand, 80% von der Resultat schaffen. Das kennen wir auch, das kennen wir aus dem Berufsleben, das haben wir auch gehabt, oder man hat schnell mal irgendwie ein Brouillon zusammen, aber dann so die restlichen 20%, um das Ding fertig zu machen, brauchen dann wahnsinnig viel Zeit. Mhm. Und das ist eigentlich nichts anderes als das Beschreiben von diesem Perfektionismus. Und das ist nicht ein Dafür oder Wider. Also, oftmals ist es eben gut, 80% reicht. Aber, also, niemand will da zu 80% abgeschlossene Nierentransplantation.
Sorry, ja.
Oder, also, ich weiß nicht, ob du das Buch gelesen hättest, wenn es so zu 80% fertig wäre gewesen.
Ich weiß nicht, ich hätte es ja nicht gemerkt.
Ja, okay, ja, das stimmt. Ja, dann würdest du aber sagen, es ist nicht so gut.
Nicht so gut,
du hast jetzt zwar noch nie gesagt, wie es findest.
Genau, das
aber das kannst du auch noch kommen. Aber ich finde, es ist ein ähnlicher Moment, wo das Pareto-Prinzip, das viele von uns sicher kennen, aufwirft. Also wie viel soll man denn auch investieren in das 9. Böckchen?
Ja.
Oder in den Hallenbadbesuch? Oder? Und wo soll man aber denn 80% investieren, für vielleicht nur kleine Fortschritte zu bekommen, nicht nur unbedingt bei unseren Kindern, sondern auch bei unserer Partnerschaft und so weiter. Also, ich glaube, das ist dann auch sehr, also die Faustregel ist so ein bisschen universell, aber dann die Lösung dafür und den Inhalt dafür, die sind auch sehr individuell.
Also, der hat ja geschrieben, wenn ich schnell darf zitieren, die Schwierigkeit liegt darin, unterscheiden zu können, wann muss etwas perfekt sein und wann reicht gut genug.
Also, am einfachsten ist dort, wo man frei wählen kann, finde ich, jetzt als eine Antwort zu geben, wo man frei wählen kann, was einem wichtig ist. Also, eine Exzellenz zu machen, dort, wo es einem Spass macht, dort, wo man auch, denkt, wo man wachsen kann, dass man dort investiert. Wenn das jetzt auf eine Beziehung oder auf eine Familiensituation bezogen ist, kann man das genauso beantworten wie bei seinen Leidenschaften, bei seinem Berufsleben. Dort finde ich es einfach. Dann gibt es aber ja noch Forderungen. Oder? Also, es ist ja nicht so, dass wir nur selber entscheiden können, hier muss ich jetzt wirklich brillieren oder nicht. Wichtig wäre, dass man sich möglichst von dem unabhängig machen könnte, also dass man sehr viel selber wählen könnte, wo nicht die Exzellenz gehen will, oder wie sagt man so schön, die letzte Meile, oder? Also, wo man viel Zeit investieren will, in eigentlich noch einen kleinen Teil zum Fertigmachen. Und, das wäre jetzt so meine Antwort. Ein Teil können das natürlich nicht. Das geht nicht. Also, je nach Beruf, wo man ist, eben. Mhm. Was habe ich vorhin gesagt? Nierentransplantation.
Ja,
wahrscheinlich läuft das dort in dem OP, gilt dort das Pareto-Prinzip genauso auch wie in anderen Domänen. Ich werde es jetzt gar nicht wissen. Ich gehe einfach davon aus, das ist zu 100% immer
genau,
gut.
Genau, immer das Beste.
Genau. Aber ich glaube, dort ist die unabhängig machen davon ist sicher eine Lösung. Das ist falsch, aber anstrebenswert.
Mhm. Ja. Und du hast vorhin auch noch ein Wort gesagt, wo man noch wachsen kann. Und das bringt mich also zu einer anderen Faustregel, die eben auch in diesem Buch drin ist. Und da geht es ein bisschen darum, bin ich in meiner Comfortzone oder bin ich draus?
Ja.
Und willst du da schnell etwas dazu sagen? Also, nimmt mich noch Wunder, wo wachse ich mehr, aber wo bin ich dann vielleicht, wenn ich konstant aus meiner Komfortzone draussen bin, was ich manchmal, ganz ehrlich, also, ich finde, das Älterensein ist so ein bisschen so. Man ist so aus der Komfortzone, dann langsam wächst man rein, weil man es irgendwie checkt, und dann kommt irgendwie die nächste Phase, und dann bist du wieder draussen. Dann musst du dich wieder zurechtfinden.
Ja, es ist ein kleiner, wir haben ja auf das Dach bekommen, wo wir das zuerst mal als Kolumne haben veröffentlicht, wo wir so ein bisschen Widerspruch haben eingelegt für das Ding. Aber du wachst ausserhalb von dieser Komfortzone. Und wir haben mal gefragt, vielleicht ist es ja nur eine Wortklauberei, aber ich finde es super stressig ausserhalb von der Komfortzone. Oder? Und ich frage mich, dann gehe ich zurück und überlege, wo habe ich denn gut performt? Wirklich ausserhalb von der Komfortzone? Nein. Innerhalb. Also, dort, wo ich mich wohlfühle, dort, wo ich kann sagen, okay, da kann ich irgendwie im Detail wachsen und weitergehen. Und eben, wir können jetzt darüber streiten, das haben wir auch, und mit vielen LeserInnen das so ein bisschen angeschaut und gefunden, natürlich das psychologische Konzept, zu wachsen, muss man mal eben das Sofa verlassen und nicht nur Netflix schauen. Um jetzt mal zu sagen, natürlich ist es dort gut, wenn man es so formuliert, aber wenn das Leben, ich fühle mich total betroffen, so ist es so wie, jetzt ist es mal endlich, ist es mal ein bisschen gut, und dann kommt das ein bisschen zurück, und dann macht es Tag, und dann geht wieder alles von an, sei es, weil man wieder mal irgendwie die Partnerschaft muss in das Lot reinrücken, und der eine, meistens ich, nicht Mann, und irgendwie auch ein bisschen dazu gedrängt wird, oder eben mit den Kindern geht es irgendwie nicht, oder man merkt, dass einfach organisatorisch das wirklich einfach ein Albtraum ist, das herzuführen das nächste halbe Jahr, geht wieder raus, und das hin und her finde ich, ist sehr ermüdend. Also es ist schon ein bisschen ein Plädoyer, zu mal sagen, hey, es ist im Fall auch total okay, etwas in einer Repetition zu machen, etwas möglichst mal gleich zu behalten, ohne den Vorwurf zu bekommen, sei jetzt da irgendwie ein Bünzli und natürlich sich da so abschotten und wollen nur in ihrer Komfortzone bleiben. Also das ist so ein bisschen hat eine leichte Diskussion ausgelöst. Aber ich finde es einen spannenden Gedanken, also dass man einfach dort hier das nicht zu viel Neues probiert. Weil man sieht es ja auch mit Leuten, die die ganze Zeit einfach immer am Experimentieren sind und es geht immer irgendwie weit raus. Das ist einfach super anstrengend. Nicht nur für die Personen selber, sondern auch für das Umfeld.
Und da hat ja so das, lustiges und sehr bezeichnendes, eine lustige und sehr bezeichnende Zeichnung drin. Mal schnell eine Zwischenfrage. Wer zeichnet eigentlich?
Also, der Strich ist von mir. Also, ich zeichne, aber, und Mika schreibt ändern. Ja. Das ist so eine klassische Arbeitsteilung. Er schreibt wesentlich besser als ich. Ich zeichne, glaube ich, wesentlich besser als er, aber es ist nicht so, dass die Zeichnung ohne Miguel entstehen könnte. Also, es ist einfach, oder man muss auch nicht können zeichnen, man kann sich über eine Zeichnung unterhalten. Man muss auch nicht können perfekt schreiben können, sagen, okay, funktioniert der Text oder nicht? So ist unsere Arbeitsteilung, ja.
Also, aber die eine Zeichnung ist so ein Männchen mit einem Rucksack hinten drauf und dann ist an diesem Rucksack ist quasi wie so eine Angelrute angemacht, die nachher vor seinem Kopf hängt, also eben, wo so quasi jetzt im Normalfall würde man ja sagen, so ein Rüebli, wo man im Rüebli nachher rennt, jetzt bei euch im Fall ist es quasi so ein Facebook-Like, glaube ich, oder so ein Daumen, Thumbs up, und er läuft dem immer hinterher, und vorne ist dann irgendwann mal das Grab, also das heisst eigentlich quasi, man säckelt vom ganzen Leben irgendwie etwas im Hinterher, damit man quasi den Daumen bekommt, ich bin super, und dann irgendwann ist man tot und dann ist alles für nichts. Und das nimmt mich so ein bisschen Wunder, also das ist für mich einerseits auch so, eben, gehört so ein bisschen mit dieser Comfortzone-Geschichte so ein bisschen zusammen, oder? Also bin ich eigentlich die ganze Zeit etwas am Nachrennen, oder bin ich eben auch die ganze Zeit irgendwie am Selbstoptimieren? Mir nimmt es noch Wunder, also einerseits eben wird das so ein bisschen kritisiert und auf der anderen Seite eben sind ja die Bücher ja helfen ja einem eigentlich schon auch, sich ein bisschen selber zu optimieren, nicht?
Wir sind total im Clinch. Du hast das alles perfekt analysiert. Freut mich sehr, du bist die erste Person, die mich darauf anspricht, auf die Zeichnung, die bei mir auf dem LinkedIn-Profil, das sieht man, glaube ich, gar nicht. Das ist nur, wenn man irgendwie draufklickt und so das Bannerbild oder so. Das ist der einzige Ort, wo ich das eingebaut habe. Man läuft der Anerkennung hinten nachher. Aber um einen anderen Teil zu sagen, das ist wirklich etwas, was wir auch selber gemerkt haben. Die Faustregeln, das neue Buch, das wir jetzt geschrieben haben, haben wir auch überlegt, ist so ein bisschen wie, dort ist so ein eine Befreiung von dem. Weil einerseits sind die Faustregeln so Anleitungen, um optimiert und schneller Entscheidungen treffen, und gleichzeitig sind sie sehr, sehr humorvoll und vor allem nicht unbedingt nachweisbar. Sie sind nur gefühlt wahr. Und das ist so eine Tradition, die, in der zweiten Hälfte vom letzten Jahrhunderts ist aufgekommen, wo man so die Sprüche und die Laws und Gesetze, Murphy's Law ist eins, was wir alle kennen, oder alles geht schief, was kann schief gehen. Es gibt ganz viel, wir haben ja viel im Buch wirklich, was sehr, sehr lustig war, auf den ersten Blick, auf den zweiten, dann irgendwo einen ernsthaften Teil haben, wo wie eine Reaktion drauf war, auf den Taylorismus, wo es heisst, wenn wir Maschinen können optimieren, dann können wir doch auch Menschen optimieren. Oder? Also, die Gesetze, die man hat angewendet hat, hat man von der Maschine genommen und hat gesagt, hey, wir könnten ja jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg, jetzt tun wir das mal da alles gleich, in Ordnung bringen. Und die Nachwirkungen vom Terrorismus haben wir heute noch. Ob schon wir das Gefühl haben, growth, oder? Wir müssen wachsen und wir müssen besseren Sex haben und wir müssen mit den Kindern muss es besser sein und im Job sollten wir unbedingt unseren Purpose finden. Ist ja, oder? Ist ja eigentlich nichts anderes als eine Weiterführung von diesem Grundgedanken. So, wir sollten besser werden und sollten optimierter sein. Und die Laws, die wir jetzt in diesem Buch drin haben, sind eigentlich so ein bisschen wie die Beschreibung gewesen, wo man, glaube ich, so ein bisschen fotokopiert hat und ein schwarzes Brett gehängt hat in diesen grosse Firmen, die sagen, die müssen sich so organisieren, damit das gut funktioniert. Und dann ist eben dann mal einer gekommen und hat gesagt, da ist das Law, Kommunikation funktioniert nie, außer manchmal ganz selten zufällig. Und das ist lustig, das ist doch so, wie es wirklich ist.
Ja, ist so.
Oder? Und nebendran ist das Organigramm, du musst dem reporten und wenn das so, und dann klappt alles und dann kommt alles total raus. Das funktioniert ja auch nie.
Aber es nimmt jetzt so wieder Druck weg.
Wie meinst du jetzt?
Ja, wenn du das weisst, wenn du das Law weisst, oder quasi du weisst, du gibst dir zwar Hölle Mühe und du machst alles richtig, aber am Ende des Tages ist es dann gleich irgendwo ein Zufall, ob es dann wirklich so ankommt, wie du es gemeint hast.
Genau, und die Gesetze sind auch so klein wie als, ja, fast ein kleiner rebellischer Nackt umgereicht worden. Die Dilbert-Comics und so, die sich über das Berufsleben lustig gemacht, weil Michael und ich schreiben ja primär über das Berufsleben, wenn man so will. Mhm. Also die Modelle und die Zeichnungen und die Stücke, die gehen oftmals ums Berufsleben und haben noch so ein kleiner Seitenhieb, den man sonst noch anwenden kann. Aber jetzt habe ich gerade den Vater verloren. Also es heisst, ja, man könnte jetzt sagen, die Gesetze sind auch nur wieder ein Ansporn, um zu sagen, hey, nimm es nicht so tragisch, morgen kommt es dann wieder besser. Das stimmt natürlich so nicht unbedingt. Also ich finde, es hat sehr gute drin, wo eben viel über Zeit, oder? Mhm. Das ist ein Thema, das ja immer vorkommt im Berufsleben sowohl als auch im Privatleben, wo eben die Aussagen macht, wie das Pareto-Prinzip, dass man mit wenig Aufwand relativ viel erreicht, oder es kommt mir noch in Hofstädters Law, ist ein super Gesetz, das dort drin steht. Ist. Und das wissen wir auch, das heisst, wenn wir etwas planen, planen wir immer zu wenig Zeit ein. Bis dort ist schon alles klar. Mhm. Und alle nicken und du auch.
Ja.
Und Hofstädters Gesetz sagt, du planst sogar zu wenig Zeit ein, ob schon den Hofstädters Law kennst.
Okay.
Sogar wenn du weisst, dass du immer zu wenig Zeit einplanst, planst du zu wenig Zeit ein. Und das ist ja eigentlich auch wieder, also, es stimmt irgendwie auch klein, oder? Also, sogar wenn wir wieder ein Projekt anlegen und sagen, jetzt sind wir mal früh dran. Jetzt machen wir das mal super, oder? Jetzt, wir wissen mehr, beim letzten haben wir zu wenig Zeit gehabt, jetzt tun wir mehr. Und was passiert gegen Ende vom Projekt? Wahrscheinlich, das ist jetzt nicht mit wissenschaftlicher Sicherheit, aber wahrscheinlich ist man auch wieder zu spät. Und wenn wir es jetzt aufs Familienleben übertragen, dann, muss man eigentlich gar nicht viel dazu sagen, ja. Da kann man sich das Bild machen. Ja,
wie viel Zeit brauchen passiert. Wir, bis wir zum Haus aus sind?
Genau.
Und am Schluss bist du eigentlich parat und dann sind es die falschen Socken.
Genau. Oder, darf ich noch eins erzählen?
Unbedingt.
Das Parkinsons Gesetz von der Trivialität. Das ist noch lustig. Cyril Parkinson ist so ein Beamter gewesen, wirklich so ein. Also, ich stelle mir das so als graue Maus im vorderen Jahrhundert. Bei der britischen Marine hat er so, ist er Beamter gewesen. Und hat mega viel so Gesetze raus. Ja, genau. Und hat mega viel lustige und aber auch eben wahre Gesetze aufgeschrieben. Hat auch nichts anderes zu tun gehabt, so stellen wir es vor. Und das Gesetz von der Trivialität ist, du es jetzt ein bisschen übersetzen, ist, über die wichtigen Sachen reden wir ganz kurz. Über die unwichtigen Sachen redet man ganz lang. Und wenn man das ein bisschen auf sich wirken lässt, also er hat es dann interessant erzählt mit so einer Sitzung, oder? Sie da ist ein Gremium und sie reden über ein komplexes Bauprojekt und nach 10 Minuten, weil es hat ja nur ein Experte oder eine Expertin am Tisch und ist dann so nach 10 Minuten ist fertig. Und das zweite Projekt der Sitzung geht es dann um ein Fahrrad, also wie sagt man das, um einen Velo-Unterstand. Bike-Shedding, von dort kommt das englische Wort, auch, wenn man das sagt, ist so wie, dort sind erst so, da geht's schon ein bisschen länger, oder? Weil da kannst du ein bisschen mehr mitreden.
Die hat eine Meinung.
Ja, also das Velo auch, wenn du kein Velo hast, weil, das ist ein bisschen so. Und dann explodiert es exponentiell, wenn es darum geht, welchen Kapselkaffee wir bei uns im Büro wollen, oder? Mhm. Da haben sogar TeeTrinkerinnen eine Meinung zu dem. Und dann explodiert es, und das ist das, was man, keine Ahnung, ich kenne es von meinem ehemaligen Hausverein, den wir gegründet haben, wegen Mittagstisch und so. Wahnsinn, oder? Du kommst zu Varia bei der Vorstandssitzung, wo es eigentlich du hast das Gefühl, es geht um nichts mehr und dann explodiert es in der Zeit. Und dort, jetzt kann man das nur als Witz anschauen, aber ich habe mir das auch mal ein bisschen überlegt, in der Familie ist schon so, oder? Wir haben manchmal das Gefühl, das kann die Partnerin sein oder auch das Kind, wo man das Gefühl hat, jetzt ist hier etwas Wichtiges. Jetzt müssen wir das präsentieren, weil es ist mega wichtig, jetzt die Änderung. Und er erzählt das meinem Sohn und er sagt, okay, kann ich rausgehen spielen. Fertig. Und ein anderes Mal, und das ist dann auch nicht nur unterhaltend, sondern ist auch so, bei Sachen, die wir vielleicht überhaupt nicht wichtig finden, wo der anderen Person super wichtig ist, wo extrem ausdiskutiert muss werden. Und das irgendwie, mir hilft das Gesetz, dass jetzt das Gesetz kennen, hilft mir nicht, dass jetzt eine bessere Entscheidung würde treffen. Aber ich habe die Situation, habe nicht das Gefühl, wie besser analysieren und durch das vielleicht dann tatsächlich eben doch eine bessere Entscheidung treffen.
Hast du jetzt, nachdem du eben die verschiedenen Bücher geschrieben hast und all die verschiedenen Erfolgsmodelle kennst und die Entscheidungsmodelle kennst, ist das wie so ein Protokoll, das bei dir irgendwie auch abläuft, wenn du irgendetwas musst entscheiden musst, wo dann die Sachen alle in den Sinn kommen? Oder beeinflusst dich das jetzt im Alltag nicht so stark?
Nein, ich glaube, dort vertraue ich auch so ein bisschen auf die Intuition. Ich habe es als Wort, ich glaube, man kann es sehr verschieden verstehen. Ich schaue jetzt Intuition an als so eine Komplexitätsreduktion, die innerhalb von einem abläuft, wenn sehr so viel Inhalt auf einem treffen und man so ein bisschen schauen geht, du, habe ich Lust, spüre ich es, soll ich jetzt das machen, soll ich den Weg nehmen, oh nein, ich schlafe noch drüber. Wirklich so die ganz einfachen Mittel, ich mache das genau gleich. Und dann gibt es schon, also wenn es dann in die Struktur hineingeht und irgendwelche Papiere aufgezogen werden und so, dann bin ich sicher nicht ungeübt, ihm zum können vorschlagen, hey, wahrscheinlich wäre jetzt eine Darstellungsform oder eine Analyseform so geeigneter oder hier längt der Fuß regeln, das ist ja auch so das Ding. Oftmals ist es überhaupt nicht adäquat, den Fuß regeln zu brauchen. Dann muss etwas genau sein. Dann muss man nicht irgendwie mit so einem humoristischen Rezept daherkommen. Ich glaube, dann, wenn es wirklich um das Heransitzen geht und vielleicht auch mehrere Leute involviert sind, dann bin ich sicher nicht unstrukturiert. Ja. Aber jetzt geht es so, dass ich so irgendwie dort immer das Richtige hätte. Ich tue gerne Sachen ausprobieren, dort, wo die Entscheidungen reversibel sind. Also, das ist ja auch noch interessant. Das sollte man vielleicht ein bisschen mehr ausprobieren. So als, nicht der Vorschlag, aber als Tipp. So wie dort, wo die Entscheidung wieder rückgängig gemacht werden, könnte man es manchmal vielleicht ein bisschen mehr erlauben an Experiment. Und dort, wo es vielleicht ein bisschen fixer ist, denke ich, lohnt es in der Regel schon, zweimal darüber nachzudenken, wie man jetzt entscheiden will. Genau. Also, so versuche ich jetzt in meinem Leben, sei es im Berufsleben oder im Familienleben, vorwärts zu gehen.
Ja. Aber habt ihr zum Beispiel in der Familie, so fixe Regeln, die ihr euch daran haltet? Oder ist das eben mehr so, wie du vorher gesagt hast, dass man mal etwas probiert und dann wieder neu probiert?
Ja, also, wie soll ich sagen? Ich wäre mega froh, wenn man ein paar von diesen Regeln einhalten könnte. Jetzt ist es so, dass wir in einem sehr neurodivergenten Haushalt leben, sage ich mal. Das heisst, dort ist eine Mischung zwischen grossen Strukturbedürfnissen, aber auch grossen Strukturhass da, oder? Also, es ist ein bisschen beides. Und darum ist das Experimentieren sehr ernsthaft bei uns. Wirklich etwas finden, das funktioniert. Sei das für das Kind oder für die Partnerin oder für uns alle oder für mich. Und das probieren wir aus. Und bin dann aber der versucht zu sagen, hey, wir müssen ein bisschen länger ausprobieren, ob es geht oder nicht. Das ist so, was ich jetzt würde sagen, oder was ich so beobachte. Also ich versuche, bin offen für Regeländerungen, aber ich würde probieren, so manchmal ein bisschen länger auszuprobieren als andere bei uns im Haushalt.
Das hast du sehr diplomatisch gesagt.
Ja.
Wir sind schon fast am Schluss. Was mich noch wundern würde, ist, kann man denn jetzt die Faustregeln, die da in diesem kleinen, sehr schönen, grauen Büchlein sind, jetzt wirklich auch eins zu eins auf die Familie anwenden? Oder gibt es mal eins, das ihr könntet machen, spezifisch für Familie? Hint,
ja.
Hint.
Genau.
Ja.
Man könnte so sagen, eine gute Faustregel wäre ja dann unabhängig von welcher Person, welcher Hintergrund, welche Situation man sie dafür anwenden würde. Das ist natürlich in der Realität nicht ganz so. Ich weiss nicht, ich glaube, mal ehrlich, ist ja ändert, hat die Expertise für einfache Rezepte für komplizierte Familiensituationen. Aber wir sind ja da, also ja, jetzt schon zusammen am Reden. Also ich bin gespannt, wie das noch weitergeht. Wir können dann auch noch ein bisschen weiterreden. Vielleicht finden wir noch ein paar Regeln raus, wo man spezifisch für die Familie kann brauchen kann.
Wo man verdichten kann. Ja, hey, ich habe gemerkt, das ist jetzt neu und ich muss jetzt in jedem Gespräch noch irgendetwas pitchen, weißt du?
Also, ist gut. Sehr gut. Ja.
Du, Roman, wir sind eigentlich wirklich schon am Schluss. Merci viel, viel mal. Ich glaube, haben wir jetzt das Hofstetter Slow, hast du gesagt. Ist das mit dem, es geht immer länger, als man denkt?
Das ist wahrscheinlich jetzt der Fall. Ich weiss nicht, ob irgendjemand jetzt hier überhaupt noch dabei ist beim Zuhören. Ich habe das Gefühl, wir sind schon zwei Stunden dran, nicht, oder?
Nein, es ist, wir sind genau eine Stunde dran und wir haben ein super Publikum, die hören immer bis zum Schluss. Und die können dann auch, die gehen dann auch dein Buch kaufen, die können dann auch an deine Buchvernissage, wo ich dann auch dabei sein darf, gell?
Genau, ja.
Im Bierhübeli, wann sind wir dort?
27. März.
Genau.
Aber das müsste man, glaube ich, nachschauen. Jetzt bin ich ein bisschen unsicher.
Ja, wir tun es dann in die Show Notes, sozusagen. Wir tun es dann noch drunter rein. Und ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich, bist du gekommen.
Merci.
Mal ehrlich, hören magst du jetzt auch eh nicht mehr. Aber vielleicht magst du noch lesen oder schauen. Du findest uns auch unter mal-ehrlich.ch oder in den sozialen Medien. Merci fürs Zuhören.